Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Deutschland gewinnt den United Cup. Die Top 4 Spielerinnen der WTA liefern in dieser Woche erstaunlich gute Leistungen ab und Grigor Dimitrov kehrt zurück in den Kreis der Turniersieger. Das war eine fulminante erste Woche des Tennisjahres 2024. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Chip and Charge im Jahre 2024. Mein Name ist Andreas Thies, nicht an meiner Seite, 20.000 Kilometer entfernt, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, an meiner Seite, das wäre jetzt wirklich übertrieben, weil ich bin schon in Melbourne, du bist noch in Deutschland, beziehungsweise bleibst auch in Deutschland, aber das ist der erste Podcast 2024 und was wir einfach mal verkünden können, wir werden auch 2024 wieder podcasten, weiter podcasten. Wie viel und in welchem Umfang, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber die Australian Open sind gut gecovert.
Die sind gut gecovert, du bist ja eben, hat es gerade gesagt, schon vor Ort. Ich nehme an, links und rechts hast du auch gerade noch ein bisschen Armplatz. Denn es ist gerade Anfang der Woche und wir nehmen ja am ersten Quali-Tag auf, der komplett verregnet gewesen ist, wenn ich das jetzt bei dir richtig mitbekommen habe. Also von daher, Andreas allein zu Hause im Moment. Und ich glaube auch, Andreas noch mit 2 Minuten, bis ihn die Security raustragen wird aus dem Gebäude. Also würde ich doch mal sagen, gehen wir in die Sendung rüber, oder?
Da gehen wir in die Sendung rein. Wir haben natürlich eine ganze Menge an Themen. Wir haben den United Cup, den Deutschland gewonnen hat. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Wir haben die beiden Frauenturniere in Brisbane und in Auckland gehabt und wir haben die beiden Herrenturniere in Brisbane und in Hongkong gehabt und darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir fangen allerdings an mit dem United Cup. Den hat Deutschland gewonnen nach einer Energieleistung von Alexander Zverev, nach einem ordentlichen Comeback von Angelique Kerber und nach einem absoluten Statement der Doppelexpertin Laura Siegemund. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Das deutsche Team hatte sich als 16. von 18 Teams für den United Cup qualifiziert. Es ging darum, die Weltranglistenplatzierung des besten Einzelspielers bzw. der besten Einzelspielerin. Und da war Deutschland mit Angelique Kerber relativ weit hinten und mit Alexander Zverev. Der hat dann diesen Platz mit seinem Top-10-Platz dann gesichert. Und es war von vornherein nicht unbedingt klar, ob das deutsche Team in irgendeiner Weise etwas reißen würde. Mit Frankreich und Italien war durchaus eine lösbare Gruppe dazwischen gekommen für das deutsche Team. Am Ende steht der Sieg. Das deutsche Team gewinnt die zweite Auflage des United Cups dieses Jahr 2024 im Finale, in einem dramatischen Finale gegen Polen mit 2-1. Das Halbfinale gegen Australien war schon sehr dramatisch und auch im Viertelfinale gegen Griechenland ging es sehr hoch her. Philipp, das war eine ziemlich große Energieleistung vom gesamten Team und vor allen Dingen 3 SpielerInnen, die zusammengespielt haben und die alle auf ihre Art und Weise zu diesem Sieg dann beigetragen haben.
Ja, ich meine, es gibt jetzt natürlich auch 2 Weisen, auf den United Cup zu gucken. Das eine als Team, und das werden hier auch einige Teams gemacht haben, das andere als Einzelspieler und Einzelspielerin. Und da werden auch welche dabei gewesen sein, die das als eine Vorbereitung für die Australian Open gesehen haben. Und ich denke, beides ist ja auch legitim. Es wurde irgendwann klar, dass das deutsche Team das gewinnen will. Wir müssen natürlich sagen, da war jetzt ein bisschen Glück dabei, aber jedes andere Team, das den gewonnen hätte, den Wettbewerb, vielleicht bis auf die Polen, wäre das auch Glück gewesen. Also es war ja diese sehr kuriose Situation, auch bei den Deutschen, dass sie sich am Ende eben aus der Gruppe qualifiziert haben mit, was war es am Ende, Sätze und Games und überhaupt, was da entschieden hat. Das war ja teilweise wirklich kurios, wo alle dieselbe Anzahl von Sätzen gewonnen haben. Und da fielen die Deutschen ein bisschen in diese Kategorie rein. Aber sie waren eben auch eins der Team, ich würde sagen, neben Polen, neben Australien, die das hier wirklich gewinnen wollten. Und wie gesagt, ein bisschen glücklich, aber am Ende dann vor allem natürlich von Alexander Zverev eine Energieleistung, der das dann umgebogen hat, jeweils zweimal auf der Zielgerade, sowohl gegen Australien als auch gegen Polen. Und von daher wahrscheinlich dann am Ende auch der verdiente Sieger. Die Frage ist jetzt, wie viel Wert misst man dem bei? Aber die Deutschen haben dem zumindest relativ viel Wert beigemessen und daher denke ich, passt das so.
Ich denke auch, das passt. Und der Wert wurde im Laufe der Woche oder der 10 Tage wurde er immer sichtbarer. Was mir extrem gut dieses Jahr an diesem United Cup gefallen hat, ist, dass alle investiert haben in diesen Wettbewerb. Wir haben früher den Hopman Cup gesehen, wir haben letztes Jahr einen Hopman Cup gesehen, der komplett unter dem Radar gelaufen ist in der Woche nach Wimbledon. Aber wir haben in den letzten Jahren immer einen Hopman Cup gesehen, wo die Spielerinnen und Spieler Spaß hatten, wo sie dann nicht um Weltranglistepunkte gespielt haben und sich trotzdem gut eingespielt haben. In diesem Fall war es so, dass die ATP und die WTA dann auch gesagt haben, okay, wir vergeben hier Weltranglistenpunkte. Es gibt dann auch ein Preisgeld plus Weltranglistenpunkte gibt es dann, je besser dein Gegner ist und deine Gegnerin ist, desto mehr Punkte bekommst du. Es gab also eine ganze Menge Anreize auch für die Spielerinnen und Spieler hier dann abzuliefern beziehungsweise dann diesen Wettbewerb ernst zu nehmen. Und das, finde ich, ist über die 10 Tage extrem geglückt und am Ende steht ein Wettbewerb, wo ich sage, der hat seine absolute Berechtigung in diesem Jahr und ist meiner Meinung nach ein perfekter Start, weil diese Wettbewerbe haben wir sonst nicht, wo Männer und Frauen zusammenspielen. Und das hatte eine gewisse Magie. Wer Iga Świątek und Hubert Hurkacz gesehen hat, Sakari Tsitsipas, wer Kasper Ruud gesehen hat, wie er mit Norwegen zusammen mit Marlene Helgo und Ulrike Alkeri zusammen harmoniert hat, der muss dann einfach zu dem Schluss kommen, dass das ein Wettbewerb ist, der eigentlich in diesem Kalender bleiben müsste.
Die Frage ist jetzt, ich meine, ich hatte schon aufgelöst in der Jahresendsendung. Wer hat es im letzten Jahr gewonnen?
Ja, die USA.
Hat jetzt ein bisschen gedauert, oder? Ja. Oder hast du jetzt einfach für den Effekt gewartet?
Nee.
Also, es ist jetzt, ehrlicherweise, es ist nicht der Davis Cup und es ist auch nicht der Billie Jean King Cup. Es ist halt ein künstliches Produkt, was am Ende, am Anfang der Saison platziert wird, was ja vor 2 Jahren auch noch ganz anders hieß und 6 Jahre davor nicht existiert hat. Von daher, tut mir jetzt schwer, dem sonderlich großen Wert beizumessen. Ich kann mir auch vorstellen, sollten wir jetzt wirklich zu einer Situation kommen, dass sich die Tour in diesem oder im nächsten Jahr ändern wird, dass der United Cup ganz schnell hinten rüberfliegen wird. Ja, das ist ja anscheinend eine der Sachen, die jetzt nicht den höchsten Wert oder dem nicht der höchste Wert beigemessen wird von, sag ich mal, denjenigen, die am Ende entscheiden werden, wie der Kalender aussieht. Und von daher, ja, ich würde es als nette Spielerei sehen. Nicht viel mehr, aber ich kann natürlich verstehen, dass dadurch, dass es die allermeisten ernst genommen haben, ich weiß jetzt nicht, ob sich Novak Djokovic zum Beispiel ein Bein ausgerissen hat, wahrscheinlich nicht, ist ja auch okay, muss er auch nicht mehr. Aber für die meisten wird's schon einen größeren Wert gehabt haben und wir haben ja eben gesehen, fürs deutsche Team hatte es schon einen Wert.
Lass uns mal auf die Energieleistung von Alexander Zverev eingehen, beziehungsweise auf das Team Deutschland an sich. Wir haben für Angelique Kerber, die ihr Comeback gegeben hat, zum Beispiel eine ganz exklusive Situation gehabt. So eine Möglichkeit, 5 Matches in einer Woche zu spielen gegen hochkarätige Gegnerinnen, gibt es so sonst nicht. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch gesagt, ich möchte den United Cup unbedingt spielen, weil ich bekomme diese Spielpraxis. Und die bekommt sie so nicht. Wenn sie ein Match verliert, ist sie raus und muss auf die nächste Woche warten. Und Matchpraxis kann halt durch nichts ersetzt werden. Sie hatte diese 5 Matches, hat 1 Match gewonnen gegen Ayla Tomljanovic, was sich am Ende als sehr, sehr wichtig erwies, weil das war der einzige Einzelpunkt, den Deutschland gegen Australien geholt hat. Und sie konnten dann im Mixed noch gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir Alexander Zverev, der 10 Matches in diesen 10 Tagen gespielt hat und dabei im Viertelfinale, Halbfinale und Finale innerhalb von, ich sage jetzt mal 60 Stunden, 6 Matches gespielt hat, die alle extrem anstrengend waren und wo wir am Ende im Mixed gesehen haben, zusammen mit Laura Siegemund, dass er so ein bisschen wirklich auf Felge fuhr. Und dann haben wir Laura Siegemund, die ab dem 3. Match als Mixed-Partnerin eingesetzt worden ist und die in ihren 3 Einsätzen aber mal so nachhaltig unter Beweis gestellt hat, was sie für eine exzellente Doppelspielerin ist, dass am Ende da 3 Spieler und Spielerinnen aus dem Turnier gehen und wirklich zufrieden mit sich sein können.
Ja, fangen wir mal kurz bei Kerber an. Ich denke, Klar, sie ist gerne hierhin gefahren, aber ich bin mir sicher, die Veranstalter haben sie auch sehr gerne genommen und haben sich auch gefreut, dass sie dann jeweils das Mixed am Anfang gespielt hat. Also es ist ja schon ein Wettbewerb, der jetzt gerade durch die Verknappung, also dadurch, dass jeweils das zweite oder zweite Einzelspielerspielerin rausgenommen worden sind, sehr auf die großen Namen setzt. Und ich denke, das war ein Teil hier der Überlegung, jemanden wie Kerber, ich nehme jetzt mal an, sogar zu verpflichten. Also ob das jetzt offiziell oder inoffiziell passiert. Wir können gleich nochmal auf ihre Leistung eingehen. Auf jeden Fall hat es sicherlich Sinn gemacht. Sie ist für mich einfach keine richtig gute Doppelspielerin, sie mit Siegemund zu ersetzen. Und hat da wahrscheinlich, weiß ich, die 120. Doppelspielerin mit der drittbesten oder sowas auf der Welt ersetzt. Also ich glaube, das hat schon Sinn gemacht. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf Sportliche gehen und gucken, wahrscheinlich haben beide, sowohl Zverev als auch Kerber, ziemlich genau das geliefert, was man erwarten würde. Also Zverev hat am Ende eine Bilanz von 4-1, die auch 3-2 hätte sein können. Das gegen Hurkacz war einfach eine 50-50-Angelegenheit. Die anderen Matches hat er relativ klar für sich entschieden. Das gegen Dimenor, muss man sagen, da war Dimenor besser. Den müssen wir nachher nochmal erwähnen. Das war eine sehr beeindruckende Leistung von ihm. Nur was bei Zverev heraussticht, weil das Einzel verrät uns jetzt nicht so viel. Das ist, wer Zverev ist. Was ich schon eben wirklich spannend fand, war natürlich das Mixed. Also das ist ja ein bisschen auch, was uns was verraten hat. Und da ist natürlich, hat er mit Siegemund nicht nur jemand an der Seite, die einfach in herausragend guter Form ist, sondern auch eine, die jemand wie Zverev sagt, was er zu tun hat. Also die schon auf dem Court sicherlich die bestimmende Spielerin war und auch jeweils diejenige, die fast die größte Ausstrahlungskraft hatte, egal in welchem Match sie unterwegs war. Und das war natürlich eine spannend zu beobachtende Situation.
Lass uns mal reinhören, was Laura Siegemund gesagt hat nach dem Finale gegen Polen, als sie eingesetzt worden ist im Mixed mit Alexander Zverev und das Match dann am Ende im Match-Tiebreak gegen Iga Świątek und Hubert Hurkacz gewonnen hat. Das hat sie in der Pressekonferenz nachher gesagt.
Yeah, I have to say that because of all these match points that we saved and Angie and Sasha saved, when I was warming up outside and when I was when he saved those match points and then when he was going up in the third set and then in the end winning, I really thought to myself, we have to make this happen somehow. This is the kind of match where you can't fail. You just can't have that. And in the end, you still always have to play. I mean, the will doesn't carry you. But I think, we played really concentrated from the beginning. We are a great pair. And I thought it was pretty amazing how Sasha could, still focus and keep his strengths, like the serve and everything, up like that. Because it's not easy when you're starting to get tired. Mix is a very fast game and one mistake can cost you the match. And so I'm really proud how he handled that. It's not easy. And I knew that what my job was and I just wanted it very, very badly.
Das hat mir gut gefallen, dieser Satz hier. Das ist ein Match, da darfst du einfach nicht versagen. Und da habe ich gedacht, wir müssen das in irgendeiner Weise hinkriegen.
Ist natürlich auch sehr Laura Siegemund, ne?
Genau.
Ist ein bisschen, was man von ihr erwarten würde, dass sie sagt. Und das ist ja auch die Art von Energie, die sie ausstrahlt. Ist auch sicherlich die Art von Energie, mit der nicht jeder Doppelpartner, Doppelpartnerin zurechtkommt. Hier kann ich mir jetzt vorstellen, Alexander Zverev ist jüngerer Bruder. Der ist das vielleicht auch gewohnt, dass es mal so eine Ansage im Leben gibt. Und ich meine, man muss sie schon würdigen. Ganz ehrlich, ohne Siegemund hätte Deutschland den United Cup, denke ich, nicht gewonnen.
Absolut.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Und man muss ja sagen, es war nicht nur ein knappes Finale. Das Halbfinale hätte wirklich genauso gut natürlich in die australische Richtung ausschlagen können. Was war das? 3 oder 4 Matchbälle auf jeder Seite. Und dann das Finale war natürlich so ein bisschen ein Wabankspiel mit dem Einzel zwischen Hurkacz und Zverev. Also das muss man natürlich auch sagen, davon hat der Wettbewerb profitiert, eine unglaublich spannende Sache. Das war ja letztes Jahr mit den 5 Matches dann teilweise nicht so, da ist es sehr schnell entschieden gewesen. Hier hat es dann sehr gut geklappt, gerade in den letzten Runden, und da hat dann jemand wie Siegemund von profitiert. Und wahrscheinlich jedes Team, was das jetzt hier in Zukunft gewinnen will, wird wirklich schauen, dass sie einen Spezialist oder Spezialistin dabei haben fürs Doppel.
Ja, Laura Siegemund, ganz klar so ein bisschen MVP der K.O.-Runde. Am Ende, weil sie in dieses Mixed reingekommen ist, zusammen mit Alexander Zverev, und weil sie von Anfang an unter Beweis gestellt hat, was sie für eine exzellente Doppelspielerin ist. Was sie im Mixed gegen Polen gemacht hat am Ende, war einfach eine absolut selbstbewusste Leistung und wie sie ans Netz gegangen ist und welche Volleys sie da zwischendurch rausgeholt hat, das war schon richtig stark. Alexander Zverev hat ja im Mixed quasi nur noch da gestanden und auch das hatte Laura Siegemund noch in der Pressekonferenz gesagt, naja, er war gut da mit seinem Aufschlag, er hat nicht mehr viel gemacht und er konnte auch nicht mehr viel machen und da hatte ich auch Verständnis dafür und dann ist das Gefühl, dass Laura Siegemund dann am Ende wirklich alles selber machen wollte, weil sie da so ein bisschen unterstützen wollte und es war eine absolut unterhaltsame Geschichte, dieses Halbfinale, du hast das erwähnt. Da hat Alexander Zverev mit 7-5, 3-6, 4-6 gegen Alex de Minaur verloren. Dann dieses Match von Angelique Kerber, wo sie zwei Matchbälle abwehren musste gegen Ayla Tomljanovic mit 4-6, 6-2, 7-6 gewonnen, 9-7 im Tiebreak. Laura Siegemund und Alexander Zverev gewinnen 15-13 im Match-Tiebreak gegen Storm Hunter und Matthew Ebden. Und dann ging es einfach im Finale weiter. Iga Swiatek gegen Angelique Kerber 6-3, 6-0. Das war bis zum 4-3, war es ein richtig gutes Spiel auch noch von Angelique Kerber. Danach musste sie abreißen lassen und Iga Swiatek, was hat Alexander Zverev gesagt, so ein bisschen der menschliche Cheatcode für das polnische Team, weil sie war klar die beste Spielerin hier in diesem Turnier. Naja, und dann Hubert Hurkacz führt 6-4 im Tiebreak des zweiten Satzes und dann gibt es diesen Passierball von Alexander Zverev, der auf die Linie klatscht, beziehungsweise die Linie noch so 2 Millimeter berührt und am Ende dafür sorgt, dass Alexander Zverev da wieder rauskommt. Und so ein bisschen war Hubert Hurkacz dann ja auch der Ritter der traurigen Gestalt hinterher.
Ja, wenn man jetzt auch schaut, er hat ja eigentlich ist er fast eingeknickt nach diesem Matchball. Also dann wehrt Zverev noch einen ab und dann eben verliert Hurkacz den Tiebreak, verliert den dritten Satz. Und wenn wir ehrlich sind, war er auch nicht richtig gut im Mixed. Also man muss sagen, Swiatek ist jetzt nicht die großartige Spielerin vorne am Netz. Also sie gehört nicht zu den besseren Doppelspielerinnen auf der Welt. Auf der anderen Seite natürlich erstaunlich, welche Returns sie auch im Mix zurückbringt. Ne? Also da war doch zwischendrin auch so eine Kanone von Zverev dabei,
ja, genau.
Die daneben hinten vor den Füßen gelandet. Das ist natürlich überragend. Und vielleicht gibt es auf der Welt bald niemand mehr besser der besser returnieren kann. Nur sie ist nicht die überragende Doppelspielerin. Und da hätte sie von Hurkacz mehr brauchen müssen. Aber was wissen wir über Hurkacz? Wenn es bei ihm nicht läuft, dann wird er halt richtig passiv. Und dann strahlt er das aus über den Körper, aber auch in seiner Spielweise. Und er war für mich schon der entscheidende Faktor, warum Polen das am Ende verloren hat. Denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Deutschen hatten ja den massiven Nachteil, dass ihr Spiel am Samstag bis mitten in die Nacht gedauert hat, die Polen eigentlich einen großen Vorsprung hatten. Man hätte annehmen müssen, dass die Polen das für sich nutzen können. Und denn vor allem der Punkt von Swiatek, der war schon quasi ins System eingegeben gegen Kerber, wie er gegen alle Spielerinnen hier eingegeben war. Und das Hurkacz, das muss er sich, glaube ich, wirklich ankreiden. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der wichtigste Wettbewerb der Welt, aber das muss er sich ankreiden, dass er den, dass er den zweifach verloren hat.
Ja, das ist es am Ende und Alexander Zverev, Laura Siegemund, Angelique Kerber haben toll gekämpft und das Mixed war beeindruckend, aber am Ende ist es so, es war der Angriffsschlag von Hubert Hurkacz, der nicht gefährlich genug war, den hätte er schon dort mit dem zweiten Schlag nach einem eher passiven Return von Alexander Zverev eigentlich schon tot machen können und machte es nicht und hielt Zverev im Ballwechsel, der bringt dann einen super Passierball, hält seinen Aufschlag und holt dann sich dann diesen zweiten Satz und am Ende dann auch den dritten Satz und holte das Mix dann für oder brachte das Mix dann ein und dann am Ende steht dieser 2-1 Sieg für das deutsche Team gegen die Polen. Auch im Halbfinale, da können wir noch einmal gerade drüber sprechen und dann müssen wir auch über Alex de Minaur sprechen, war es so dramatisch. 15-13, ich habe es gesagt, im Match-Tiebreak. Alexander Zverev hatte anderthalb Sätze lang gegen Alex de Minaur eigentlich auf Augenhöhe mitgespielt, aber wir müssen über Alex de Minaur sprechen, der eine brillante Woche hatte und jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere unter den Top 10 der Weltrangliste steht. Er ist der erste australische Spieler seit Leighton Hewitt, der unter die Top 10 kommt. Und das unter anderem mit Siegen über Novak Djokovic und Alexander Zverev. Was für eine Woche. Irgendwer hat auf Twitter dann geschrieben, naja, und dann ist er in der dritten Runde wieder raus bei den Australian Open.
Da könnte ihm jetzt natürlich die Setzung schon ein bisschen helfen. Ja. Mhm. Er wird nicht in der dritten Runde auf Novak Djokovic treffen. Ich würde ihn im Moment auch nicht gegen 3, 4 Spieler würde ich auch nicht denken, dass er wirklich eine Chance hat. Gegen manche würde es knapp werden. Ich weiß nicht, ob er Zverev Best of Five schlagen kann, aber er hätte sicherlich eine Chance, ob er jetzt Djokovic Best of Five, Medvedev Best of Five schlagen kann. Ich glaube es nicht. Sinner wahrscheinlich auch nicht. Aber andere, die ungefähr in seiner, na, ich wollte schon sagen Gewichtsklasse, aber das klingt dann bei ihm immer so ein bisschen despektierlich, ja, die in seinem Level von Können unterwegs sind, die kann er wahrscheinlich schon schlagen. Nur er hat es dann ehrlicherweise eben auch noch nicht so richtig unter Beweis gestellt bei Grand Slam Turnieren. Aber es war eine extrem beeindruckende Woche. Und wenn wir ihn uns jetzt ein bisschen angucken, also er hat besser aufgeschlagen. Ob er das jetzt über die Saison halten kann, muss man gucken. Aber das wird für ihn sehr wichtig sein, wenn er sich da oben etablieren will. Ich fand, in seiner Vorhand war auch ein bisschen mehr drin als sonst. Aber das ist natürlich am Anfang der Saison auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ist das jetzt wirklich einfach einmal so gewesen oder bedeutet das jetzt was für die Saison? Er wird es gebrauchen können, wenn er sich da oben etablieren möchte. Er hat immer noch natürlich diese Fähigkeit, hinten ja durch seine Athletik sehr viel abzuräumen. Aber was beeindruckend war, hat in dieser Woche kaum das Serve abgegeben. Und er war halt in der Lage, in wirklich engen Situationen in den Court reinzugehen und da Druck zu machen. Und das hat ihm das Match gegen Zverev gebracht. Das hat ihm auch den Sieg gegen Djokovic gebracht. Jetzt ist halt die Frage, kann er das durchhalten? Kann er das in einem Grand Slam? War das jetzt die Euphorie einer Woche? Wir werden es rausfinden, was ihm keiner mehr nehmen kann, dass er eben Top-10-Spieler gewesen ist. Kann sein, dass er nach dem Australian Open schon wieder rausfällt. Kann auch sein, dass er sich da jetzt ein bisschen länger hält. Ich sehe ihn jetzt nicht als dauerhaften Spieler in den Top Ten, eher einen Besucher, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute es ihm zugetraut haben, irgendwann die Top Ten zu ziehen. Ich war mir da nicht so sicher.
Das ist es nämlich auch. Die Parallelen, müssen wir dann auch sagen, zu Leighton Hewitt sind ja frappierend, meiner Meinung nach. Also es ist ja quasi das gleiche Spiel, was die beiden haben. Es fehlt der absolute Killerschlag. Sie haben beide zu ihrer Karriere, auch Leighton Hewitt damals, haben quasi jeden Ball bekommen. Und vielleicht war Leighton Hewitt der etwas charismatischere Spieler. Aber es ist schon dann auch interessant zu beobachten, weil auf Alexis Minor werden jetzt nächste Woche die Augen der australischen Tennisfans liegen. Nikirios ist nicht mehr dabei, Ash Barty ist nicht mehr dabei. Bei den Frauen gibt es im Moment wenig Spielerinnen, die in dieses Rampenlicht gucken können oder beziehungsweise reinkommen können. Auf Alex de Minaur wird sich hier sehr viel konzentrieren in der nächsten Woche und ich bin sehr gespannt, ob er dem dann auch standhalten kann.
Naja, er konnte es ja letztes Jahr in den ersten beiden Runden auch. Und dann hat er so eine Abreibung von Djokovic bekommen. Also, ja. Und das war ja wirklich dahingehend eins der Matches des Jahres, dass Djokovic ihn, naja, man hatte das Gefühl, fast erniedrigen wollte. Ne? Und,
ja, letztes Jahr war es genau so, dass es vorher hieß, was kann Alex de Minaur gegen Novak Djokovic anrichten? Gibt es vielleicht sogar eine Sensation? Djokovic ist vielleicht nicht zu 100% fit. Und dann hat Djokovic also den Fuß drauf gehalten, ne?
Ja, und in der Vorbereitung hatte de Minaur ja letztes Jahr Rafael Nadal geschlagen. Mhm. Und deswegen war der Hype eben auch so groß gewesen. Also ich sag mal, es ist eine Bestandsaufnahme, dass jetzt eine Top Ten ist. Ist für ihn eine schöne Geschichte. Und du hast schon gesagt, der Druck oder der Fokus oder die Aufgabe, die wird bei ihm liegen. Weil eben im Moment im australischen Tennis sonst sehr viel Durchschnitt unterwegs ist. Alja Tomjanovic hat sicherlich die Fähigkeit, in die Top 20 zu kommen, aber die ist ja eben auch erst von der langen Verletzung zurückgekommen. Ich meine, das können wir schon noch mal kurz erwähnen. War auch ein tolles Match zwischen Tomjanovic und Kerber. Wir sollten vielleicht auch noch mal kurz über Kerber sprechen, was wir da so über die Woche gesehen haben. Aber das hat, finde ich, auch zu den unterhaltsameren Matches der Woche gehört zwischen Tomjanovic und Kerber.
Wir springen so ein bisschen in den Spielerinnen und Spielern, über die wir sprechen. Das ist so ein bisschen die Natur des Wettbewerbs, der nicht unbedingt immer konsistent war und wo man dann zwischendurch einfach mal übers Viertelfinale spricht und dann übers Halbfinale. Aber ich hoffe, das ist für euch dann auch als Zuhörende okay. Dann lass uns doch mal gerade über Angelique Kerber sprechen, wenn du sie schon angesprochen hast. Sie hat ein Match gewonnen. Ansonsten hatte ich das Gefühl, gerade so in den ersten beiden Matches, wo sie zurückgekommen ist, dass schon vieles wieder sehr gut aussah, dass manches einfach noch nicht da ist. Ich habe vorhin darüber gesprochen, diese einzigartige Situation, dass sie 5 Matches einfach mal bekommen hat in 10 Tagen und dass die Matchpraxis durch nichts zu ersetzen ist. Man hat aber auch gesehen, dass durchaus noch einiges zu tun ist für sie. Sie ist vielleicht nicht mehr die allerschnellste. Ich möchte nicht anmaßen klingen, aber vielleicht fehlt noch der ein oder andere Schritt. Und bei Spielerinnen wie Swiatek und Maria Sakkari hat man dann schon auch wieder gesehen, auch das ist nicht unbedingt was Neues, dass sie einfach vom Platz geschossen werden kann zwischendurch. Und das ist eine Sache, ja, da wird sie dran arbeiten müssen in den nächsten Wochen und Monaten.
Also du meinst, sie ist trotz ihres Alters noch schneller als wir beide?
Ja, das deutlich.
Macht aber vielleicht nicht so viele Schritte pro Tag.
Ich wollte nicht anmaßen klingen. Es ist wirklich doof.
Nein, aber es ist ja einfach so, wenn man über Sport redet, ich meine, wenn wir über Musik reden würden, wir spielen halt auch nicht so toll Klavier wie andere Menschen.
Ja.
Das ist halt einfach so und können auch nicht so toll Cello oder Geige spielen. Ja, also ich fand schon eine ganz spannende Situation jetzt mit Kerber, muss ich sagen. Man hat gesehen, Teile ihrer Stärken sind immer noch da. Also, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel gerade gegen Tomjanovic die Vorhand die Linie entlang gelandet ist, dann ist das immer noch sehr beeindruckend. Wenn sie ihre Intensität reinbekommt, wie in den ersten 7 Spielen gegen Świątek, ist das auch beeindruckend. Aber es sind im Moment noch Fragmente, würde ich sagen, die beeindruckend sind. Du hast angesprochen, die Beinarbeit, sie wirkt langsamer als sie vorher. Oder vielleicht ist der Unterschied, dass sie weniger explosiv ist. Dass sie weniger explosiv eben klassisch im Tennis ja, man bewegt sich mit Wucht in die Ecken und will eigentlich mit derselben Wucht wieder rauskommen. Und das gelingt ihr im Moment noch nicht richtig. Aber das ist auch etwas, was man so erwarten würde. Das größere Problem ist wahrscheinlich im Moment der Aufschlag.
Ja.
Also gerade der zweite Aufschlag. Und gerade gegen jemand wie Świątek, die sowieso schon überragend gut ist, die macht damit, was sie will. Und das war so ein bisschen das Problem, glaube ich. Sakkari hat da auch gut ausgesehen gegen den Aufschlag. Und eine Spielerin, bei der es eben vom Aufschlag diesmal nicht so lief, war Tomjanovic. Und dann war Kerber in dem Match drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das so auch bei den Australian Open und vielleicht in den Wochen danach laufen wird, dass sie in Matches, wo die Gegnerin entweder keinen überragenden Return oder keinen überragenden Aufschlag hat, drin ist, weil sie es vom Spielerischen immer noch kann, auch wenn es vielleicht eher 90 statt der 100% sind, aber dass ihr der Aufschlag im Moment noch im Weg stehen wird. Und wenn sie nochmal oben an die Spitze ran will, dann muss der Aufschlag besser werden und der Return muss besser werden. Und dass ihr die Puste ausging, wie es hier, ich das Gefühl hatte, Absatz von Tomljanovic ein, zwei Mal passiert ist, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit erledigen. Nur Aufschlag-Return, da wird sie zur absoluten, also zumindest beim Return zur absoluten Weltspitze aufschließen müssen und beim Aufschlag einen guten Aufschlag haben müssen, um nochmal oben in die Top 10 zu kommen.
Auf jeden Fall waren es, und du hast es richtig gesagt, in Fragmenten war das wieder sehr beeindruckend. Und Laura Siegemund wurde während ihres ersten Matches gegen Jasmin Paolini dann auch gefragt, wie sie das einschätzt. Und dann sagte sie, ich finde es sehr beeindruckend, dass sie da jetzt schon wieder so mitspielen kann. Und der erste Satz gegen Caroline Garcia zum Beispiel war ja auch gut. Und dann hat Caroline Garcia ihre ultra-aggressive Spielweise wieder zurückentdeckt und war dann auch die deutlich bessere. Aber es ist Work in Progress und nach 18 Monaten konnte man jetzt nicht denken, dass Angelique Kerber hier wieder alle Spielerinnen vom Platz kontert. Wird sie nicht vom Platz schießen, sondern maximal vom Platz kontern. Und von daher war es, wie gesagt, für sie wahrscheinlich eine extrem wichtige Woche, diese 7 bis 9 Tage hier dann mal 5 Matches zu bekommen. Ich möchte noch über ein, zwei kleinere Geschichten sprechen, unter anderem über die Geschichte, die du schon eben so ein bisschen nebenher erwähnt hast. Es gab die Gruppe F mit Norwegen, Kroatien und den Niederlanden. Bei den Niederlanden Tellen Griegsborn, Arantxa Rus waren dabei, Kroatien, Borna Coric, Donna Vekic und bei Norwegen Kasper Ruud und Marlene Helgo. Und am Ende ist Norwegen weitergekommen, weil sie 2 Spiele mehr gewonnen hatten als die Gegnerinnen oder Gegner. Norwegen hatte 66-63 Spiele, Kroatien 67-68 und die Niederlande 66-68. Das war sehr, sehr knapp und zeigt dann auch so ein bisschen den Reiz dieses Wettbewerbs, dass es wirklich auf jedes Spiel ankam und dass man hier bei jedem Spiel dann gucken musste, was muss hier noch passieren. Und dass Norwegen hier das Viertelfinale erreicht hat, ist eine der coolen Geschichten gewesen.
Ja, und ein Spieler, den wir hier erwähnen können, ist Kasper Ruud.
Ja.
Der wirklich, finde ich, besser aussah als im vergangenen Jahr. Der in der Lage war, offensiver zu spielen, der richtig gut aufgeschlagen hat. Also das hat mir sehr gut gefallen, das, was er da gezeigt hat. Mal schauen, was das jetzt für die Australian Open bedeutet, aber das ist jemand, der mir aufgefallen ist. Und abseits davon war das ehrlicherweise in der Gruppe ein bisschen Durchschnitt. Aber irgendwie haben sich die Norweger naja, am Ende durchgeschnittelt und sind halt irgendwie ins Viertelfinale eingezogen. Also war eine kuriose Situation. Man kann es natürlich sagen, es zeigt die Enge, zeigt vielleicht aber am Ende auch ein bisschen die Durchschnittlichkeit derjenigen, die hier dran beteiligt waren, abseits von Kaspar Ruud. Und das ist natürlich am Ende auch immer noch ein Problem, was wahrscheinlich schwer zu lösen ist. Man hat ja ein Team gehabt, was wirklich überragend besetzt war mit den Polen, wobei denen am Ende vielleicht der oder die richtig gute Doppelspielerin abging. Und bei den anderen hatte man entweder einen überragenden Spieler, Spielerin, bei Damen oder Herren, oder man hatte zweimal relativen Durchschnitt. Aber man hat kein Team, was von vorn nach hinten wirklich überragend gut besetzt ist. Aber am Ende, und das fand ich dann auch gut, keins, was komplett abgefallen ist. Weil das haben wir dann in den vergangenen Jahren auch schon gesehen, will gar keinen Namen nennen, aber dass dann irgendwelche Teams gekommen sind, die wirklich komplett chancenlos waren. Und das ist dann ja am Ende auch irgendwie langweilig.
Ja, das ist dann auch sinnlos. Über einen Spieler müssen wir allerdings noch sprechen. Und das ist vielleicht auch der Elefant im Raum. Novak Djokovic. Der ist hier angetreten zusammen mit Olga Danilovic und hatte in der Gruppe mit China und der Tschechischen Republik hatten sie gewonnen. Allerdings müssen wir oder muss sich vielleicht die Tenniswelt ein kleines bisschen Sorgen um das Handgelenk von Novak Djokovic kümmern oder machen. Novak Djokovic hatte Handgelenksprobleme, wurde immer wieder am Handgelenk massiert und hat hinterher auch zugegeben, ja, es gibt im Moment diese Probleme. Aber er hat selber auch gesagt, ja, die letzten beiden Australian Open war ich auch nicht ganz fit und war verletzt und habe die eigentlich relativ klar gewonnen. Wenn es so läuft, dann ist es für mich dann auch okay. Aber trotzdem muss man dann sagen, Handgelenk ist ja schon mal eine Geschichte, wo man sagen muss, das müssen wir beobachten. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage weitergeht. Und wenn uns eins nie verlassen hat in den letzten Jahren bei den Australian Open, dann Gesundheitsbulletins über Novak Djokovic.
Ich sehe hier zwei mögliche Optionen. Entweder er ist wirklich verletzt, dann kann es natürlich sein, dass er ganz früh rausgeht, weil du sagst schon, mit Handgelenk ist nicht zu spaßen, dann ist auch nicht so viel zu machen, weil das Handgelenk ja quasi, ich meine, er braucht es für jeden seiner Schläge. Oder aber es ist eine Geschichte und für mich klang es fast so ein bisschen durch, als wenn er nicht richtig viel Zeit zur Vorbereitung gehabt hätte. Und dass er jetzt so diese Woche und die ersten zwei, drei Matches bei den Australian Open nutzt, um sich so richtig einzuspielen, um so ein Level nach dem anderen zu zünden und auszuprobieren. Und danach klang es jetzt für mich so ein bisschen in der Art, wie er das kommentiert hat. Kann natürlich auch einfach sein, dass er das sagt, um zu verstecken, dass er ein wirkliches Problem hat. Und für mich wäre ein Handgelenk auch ein größeres Problem, als was er sonst so in der Vergangenheit hatte, Wade oder Oberschenkel. Aber ich tendiere noch dazu, dass er den Wettbewerb hier gesehen hat als, okay, ich spiele mich ein bisschen ein. Für mich hat das nicht die Wertigkeit vom Davis Cup. Wenn wir das nicht holen, ist okay. Er war jetzt auch, sagen wir so, man hat ihn schon mal engagierter gesehen, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Vielleicht wollte er auch einfach nur nett sein zu Olga Danilovic, dass er sich da nicht so aufregt wie über seine männlichen Kollegen, mit denen er normalerweise Doppel spielt. Aber insgesamt, ich glaube, es ist noch kein großes Problem. Aber die Situation kann mich schnell lügen strafen. Und in einer Woche hat er auf einmal wirklich ein Problem, geht in der ersten Runde aus Jane Open raus, dann haben wir natürlich auf einmal einen super offenen Wettbewerb. Aber solange das nicht so ist, ist er natürlich immer noch der Favorit.
Wie hast du es mal gesagt? Er ist so lange der Favorit, bis er draußen ist.
Ne? Ja, und ich glaube, so müssen wir die Situation in diesem Jahr auch immer noch sehen. Es kann sein, dass er im Laufe des Jahres dahin kommt, dass er eben nicht mehr der gesetzt beste Spieler ist. Im Moment sehe ich eben auch niemanden, der reinkommt in die Australian Open, weil wir gucken mal seine größten Konkurrenten an. Medvedev hat nicht gespielt, Sinner hat nicht gespielt, Alcaraz hat nicht gespielt. Das heißt, von denen haben wir auch gar keine Ahnung, wie die Form wirklich steht. Die zweite Reihe hat gespielt, da war jetzt aber auch niemand dabei, der komplett überragt hat. Von daher, im Moment ist die Situation eigentlich noch so, wie sie vor dem Start der Saison war. Und da muss man dann sagen, ist Djokovic der Favorit.
Novak Djokovic also mit Verletzungssorgen. Das deutsche Team hat den United Cup gewonnen mit 2:1 im Finale gegen Polen in einem wirklich dramatischen Match. Und mir persönlich hat dieser Wettbewerb in diesen letzten 10 Tagen großen, großen Spaß gemacht. Großen Spaß haben allerdings auch die Turniere der WTA und der ATP. Und darüber sprechen wir nämlich gleich über die Turniere der WTA. Und da haben wir zum Beispiel eine Neuauflage des letztjährigen Finals der Australian Open gesehen und eine extrem beeindruckende Leistung von Elena Rybakina. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Elena Rybakina ist die Siegerin des Brisbane International Presented by Ivy. Sie besiegte im Finale Arina Sabalenka mit 6:3 und 6:0. Und es ist vielleicht nicht nur der Sieg gegen Arina Sabalenka, der so eindrucksvoll diese Woche hat aussehen lassen von Rybakina. Es waren die anderen Runden auch. Gegen Linda Noskova 6:3, 6:2. Gegen Anastasia Potapova 6:1. Dann musste Potapova aufgeben. Gegen Elise Mertens 6:1, 6:0. Gegen Olivia Gadecki 6:4, 6:1. Elena Rybakina ist rechtzeitig zu ihrem vielleicht mit Lieblingsturnier, aber mal so in absoluter Topform.
Ja, und an sich war das ja eine Situation, die war ein bisschen schwer einzuschätzen bis zum Finale, weil du hast schon vorgelesen. Also da war der Sieg gegen Potapova dabei, der war mit Aufgabe und dann zwei Gegnerinnen, wo ich sagen würde, ja, das passt schon. Jemand wie Noskova kann hier vielleicht mal in der Zukunft gefährlich werden, aber man sah dann eben auch den Unterschied, nur wie sie dann das Finale gewonnen hat. Das war das Beeindruckende. Und sie, fand ich, ja, war hier in der Bestform, wie wir es vielleicht seit Miami, unter Umständen Rom letztes Jahr nicht mehr gesehen haben oder dem Wimbledon sogar im Jahr davor. Also das war eine so beeindruckende Leistung, wenn wir so ein bisschen durch ihr Spiel durchgehen. Der erste Aufschlag ist ja auf einmal letztes Jahr dann so Richtung Sommer ein bisschen eingeknickt und der zweite war eher schwach für das, was sie zu leisten imstande ist. Und hier hat sie überragend gut aufgeschlagen. Sie war komplett ruhig und in sich die ganze Woche. Das ist sie immer, aber teilweise auch nur nach außen. Also ich habe sie auch schon nervös und unruhig werden sehen. Und das war sie hier überhaupt nicht. Also wenn man das mit Sabalenka verglichen hat, die gar nicht so schlecht gespielt hat, die aber dann doch ein bisschen nervöser geworden ist in dem Finale und ab und an einfach mal doch was probieren wollte, das hat Rybakina überhaupt nicht. Und die Vorhand war, also die Rückhand ist für mich sowieso bei ihr so der stabile Schlag, der zum Besseren auf der Welt gehört. Die Vorhand entscheidet so ein bisschen mit und die war sehr, sehr gut. Da stand sie einfach richtig zum Ball. Sie war fokussiert. Sachen, die man jetzt annehmen würde bei jemand wie ihr, eben die diese ruhige Ausstrahlung hat, dass das immer so wäre, aber das, ich glaube, es ist dann teilweise eben auch nach außen. Und jetzt hat das Außenbild mit dem geklar oder übereingestimmt, wie sie hier gespielt hat. Und von daher war unter Umständen eine der besten Rybakina-Leistungen, die wir bisher in ihrer Karriere gesehen haben. Und eben das Erstaunliche, bis nach dem Halbfinale gar nicht einzuschätzen, wie gut ist sie jetzt, und dann kommt sie ins Finale und man muss sagen, zieht Sabalenka einfach komplett ab und ja, macht sich jetzt hier wahrscheinlich zur zweiten Favoritin auf den Australian Open-Titel.
Also das war schon wirklich beeindruckend. Sie führte 6:0, 2:0. Erst dann machte Arina Sabalenka ihr erstes Spiel und Sabalenka an sich ist ja auch schon durch diesen Wettbewerb durchspaziert. Jetzt ist Brisbane dann natürlich auch ein relativ schneller Boden. Wir werden auch bei den Australian Open einen relativ schnellen Boden erleben. Also es ist dann ja auch quasi wie gemacht für Sabalenka und für Rybakina. Aber dass Sabalenka hier so überhaupt keine Chance haben würde, damit hatte ich nicht gerechnet, weil Sabalenka, ich habe es gesagt, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Gegen Lucia Bonzetti 6:3, 6:0. Gegen Lin Zhu 6:1, 6:0. Gegen Daria Kasatkina 6:1, 6:4. Und gegen Viktoria Azarenka 6:2, 6:4. Das war bis auf das Azarenka-Ergebnis vielleicht dann auch so, wie wir es erwartet haben. Weil Daria Kasatkina hat einen zu schwachen Aufschlag, um dann Sabalenka gefährlich zu werden. Und Azarenka kann ihr gefährlich werden, vielleicht nicht mehr jetzt, aber sie hatte das Spiel, um ihr gefährlich werden zu können. Und die hatte sie alle sehr souverän aus dem Turnier geräumt. Und dann so chancenlos zu sein in diesem Finale, ich finde, das war ein Fingerzeig und das war auf jeden Fall eine absolute Ansage. Erstens an Sabalenka und zweitens dann auch auf Iga Świątek.
Ja, wenn wir nochmal kurz gucken, Kasatkina hat gut gespielt. Also es sieht so klar aus, aber die hat gut gespielt. Azarenka hat auch gut gespielt. Die hatte das Problem, dass sie wirkt, als sei sie mal wieder angeschlagen zum Ende hin. Die hatte einfach immer Verletzungsprobleme. Aber es war, die Gegnerinnen waren gut, aber es war eben es hat nochmal unterstrichen, wie gut die Leistung von Sabalenka war und wie überragend sie hier teilweise in den ersten Runden gespielt hatte. Und ich denke, bis zum Finale hätte jeder gesagt, hui, ist Sabalenka hier vielleicht sogar die Favoritin auf den Australian Open-Titel. Wäre sie wahrscheinlich immer mit Swiatek zusammen gewesen, aber es war würdig einer Titelverteidigerin, die zum Anfang der Saison eine totale Ansage macht. Und dann war sie chancenlos. Und natürlich, wenn zwei Spielerinnen aufeinandertreffen, die so viel Power haben, die so stark sind, die so einen guten Aufschlag haben, dann kann es einfach mal passieren, dass da eine Varianz drin ist, dass eine das auch sehr klar gewinnt, wie jetzt der Fall gewesen ist. Und treffen die beiden bei den Australian Open aufeinander, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sabalenka so oder so mehr als drei Spiele gewinnt. Aber es war schon erstaunlich, wie viel der Nuancen gegen sie gelaufen sind und vor allem, wie schnell sie dann doch eben wieder unruhig und hibbelig und nervös geworden ist, wie sie zu schnell auf den Winner gegangen ist, wie sie anscheinend doch angefangen hat nachzudenken beim Aufschlag. Also das fand ich schon nicht unbedingt besorgniserregend, weil ich glaube, Sabalenka kann sich umdrehen und nächste Woche bei den Australian Open in den ersten Runden einfach so weitermachen wie hier. Aber es war schon, wie du gesagt hast, eine Art von Fingerzeig und wäre natürlich sehr spannend, wenn die beiden jetzt aufeinandertreffen bei den Australian Open. Man muss sagen, es war generell von der Damenspitze eine sehr gute Woche. Wir reden nachher noch über Coco Gauff, die da oben ja auch mit reingezählt werden kann. Die waren alle richtig, richtig gut in dieser Woche. Und Rybakina hat vielleicht das größte Ausrufezeichen dadurch gesetzt, dass sie Sabalenka hier so klar besiegt hat.
Ich wollte gerade sagen, das Storytelling der WTA-Spitze in dieser Woche war sagenhaft. Und das führt ja zu einem wirklich mit Freude erwarteten Turnier, wenn die ersten vier Spielerinnen alle so abliefern, wie sie in dieser letzten Woche abgeliefert haben. Da ist keine dabei, wo man sagt, die ist vielleicht ein bisschen unsicher oder die hat noch keinen guten Start gehabt und sie weiß noch nicht, wo sie steht. Wir wissen bei allen vier Spitzenspielerinnen relativ genau, wo sie stehen.
Tja, wenn die WTA jetzt die Fähigkeiten hätte, das exakt so zu vermarkten.
So, genau. Absolut. Die Story schreibt sich eigentlich von selbst hier.
Und die WTA hat natürlich Menschen, die diese Story auch berichten, aber es scheint was zu fehlen, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie daraus jetzt was machen. Weil ich denke, die Chance ist relativ hoch, dass eine der vier die Australian Open gewinnt. Es kann natürlich immer sein, dass eine Art von Überraschung wie jemand wie Wondrouschowa durchkommt, wie letztes Jahr in Wimbledon. Aber an sich hat sich die Spitze ja wirklich stabilisiert. Und man muss sagen, die vier Spielerinnen sind einfach sehr gut in dieser Woche gewesen. Und es wird wahrscheinlich durchaus einiges bei den Australian Open jetzt von der Auslosung abhängen. Ich kann mir vorstellen, so richtig sogar für Gauff und Swiatek, die wahrscheinlich beide von einer Art von Powerspielerin besiegt werden können, die einfach in dem Feld existiert. Bei Rybakina kann ich mir vorstellen, dass die ziemlich schnell, ziemlich weit durch das Turnier kommen wird, aber am Ende dann doch verlieren könnte gegen die anderen Topspielerinnen. Also ziemlich offene und spannende Geschichte vor allem.
Alle vier haben ihre Pflöcke eingeschlagen in dieser Woche und das ist etwas, was nicht besser laufen kann halt für das Frauenturnier, dass hier vier Spielerinnen an der Spitze sind, die in der letzten Woche so abgeliefert haben. Wir sprechen gleich noch über Coco Gauff. Lass uns lieber noch mal über ein paar andere Spielerinnen sprechen hier in Brisbane. Und eine Spielerin, über die müssen wir sprechen, weil sie ihr Comeback gegeben hat. Das ist Naomi Osaka. Die hatte in der ersten Runde gegen Tamara Korpatsch gespielt und Tamara Korpatsch hat sich hoffentlich glücklich geschätzt, diese quasi Eröffnungsgegnerin zu geben. Es war ein enges Match. Am Ende hat Naomi Osaka mit 6:3 und 7:6 gewonnen. Und danach ging es gegen Karolina Pliskova. Und Karolina Pliskova ist keine einfache Gegnerin für Naomi Osaka. Und das hat sie hier wieder unter Beweis gestellt. 3:6, 7:6, 6:4. Hinterher hat Naomi Osaka über Instagram dann geschrieben, Junge, das hat aber ganz schön Spaß gemacht. Ich übersetze hier rudimentär, aber das hat ganz schön Spaß gemacht und war sehr zufrieden mit ihrem Match beziehungsweise mit ihrer Woche und mit ihrer Comeback-Woche. Und ich finde, das kann sie auch sein. Von ihr sollten wir vielleicht auch noch nicht so viel bei den Australian Open erwarten. Ich habe sie hier gestern im Training dann auch gesehen, was ich sehr lustig fand. Sie entschuldigt sich nach jedem Fehlschlag, wenn sie im Training ist, wenn sie solche Übungen macht, entschuldigt sich nach jedem Fehlschlag. Aber vielleicht braucht sie dann auch noch ein paar Wochen, ein paar Turniere. Aber das war schon, fand ich, ein vielversprechender Start.
Gegenüber wem entschuldigt sie sich? Sich Wim selber?
Nee, Wim Fissett.
Ah, Wim. Aha, okay. Ja, zwei interessante Matches, würde ich dir auch zustimmen. Also Korpatsch war ja ein bisschen angeschlagen, war ja ein bisschen kuriose Situation, wo die sich, ich glaube, Osaka wollte sie direkt mal am Netz umarmen und Korpatsch war so, nicht zu nahe kommen lieber. Das war, fand ich, auch eine unterhaltsame Partie, weil Korpatsch natürlich auch genau die Gegnerin ist, die dann Osaka fordert, die was aus ihr herauskitzelt, die sie aber wahrscheinlich am Ende nicht schlagen kann. Also auf Sand sah das anders aus, aber ich glaube, auf einem relativ schnellen Hardcourt ist das für Korpatsch zu viel. Und dann das Match gegen Plischkova hat uns wahrscheinlich schon relativ viel verraten. Also Osaka, wir hatten schon über die Beinarbeit von Kerber gesprochen. Da würde ich sagen, da fehlt es bei Osaka mit auch noch ein bisschen. Sie war nie so gut, wie es Kerber ist. Aber um ihre überragenden, muss man sagen, überragenden technischen Fähigkeiten wirklich zu vollem Glanze zu verhelfen, muss sie besser sein, als sie es jetzt hier in der Woche gewesen ist. Weil sonst sind die Gegnerinnen dadurch, dass sie selber die Initiative übernehmen, in der Lage, Osaka in die Ecken zu drängen. Und da kommt Osaka noch nicht so richtig raus. Und darüber hinaus aber, wenn wir gucken, erster Aufschlag war sehr gut, zweiter vielleicht noch ein bisschen wackeliger, als man jetzt erwarten würde. Rückhand wieder überragend, Vorhand sehr gut. Aber alles hilft natürlich nichts, solange die Beinarbeit nicht zur Spitze aufschließt oder zumindest ins Mittelfeld aufschließt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bei den Australian Open 2-3 richtig gute Matches haben wird. Aber wenn die Lust bleibt, dann dürfte es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis sie wirklich nach oben hin aufschließt. Weil wir gucken jetzt mal, ihre Geburt ist ja auch um einiges später zum Beispiel als bei einer Kerber gewesen. Kerber ist auch 3 Tage älter als Osaka, aber es war bei Osaka, glaube ich, erst im Juli soweit. Und dass sie jetzt schon wieder da ja fit genug ist, um das zu oder auf dem Niveau zu spielen, das ist beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, gib ihr noch 6 bis 8 Monate und dann kommt sie vielleicht doch weiter, als ich zum Beispiel vor der Saison gedacht habe. Ich habe sie ja nicht in den Top 10 gesehen. Und wenn sie so weitermacht, kann ich mir dann doch vorstellen, dass es eine Möglichkeit ist, gegen Ende Sommer zum Beispiel US Open, dass sie da um den Titel mitspielt oder zumindest zu den 5 bis 10 besten Spielerinnen der Welt gehört.
Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Jahr von Naomi Osaka. Und ich fand, wie gesagt, du hast es angesprochen, es waren 2 sehr interessante Matches, die sie gespielt hat hier gegen Tamara Korpatsch und Karolina Pliskova. Pliskova, für die war es ein guter Sieg. Die hat danach gegen Jelena Ostapenko verloren. Was wir dann ja auch sagen können, bei diesem Turnier gab es ein ziemlich wildes Jede kann jede schlagen, bis auf Sabalenka und Rybakina. Dahinter hat sich keine Spielerin so richtig in den Vordergrund gedrängt, wo man sagen könnte, die könnte als Dark Horse zu den Australian Open anreisen. Das fand ich, hat man weder in Auckland noch in Brisbane gesehen.
Und auch nicht beim United Cup.
Genau.
Da war zum Beispiel Jessica Pegula dabei und auch die hat jetzt nicht eine so gute Leistung gebracht, dass man denkt, da, okay, das ist jetzt Titelkandidatin Nummer 1. Also wenn da eine andere um den Titel mitspielt bei den Australian Open als die 4, dann muss irgendwo noch eine Leistungssteigerung passiert sein. Oder wir hatten jetzt einfach eine Situation, wo zum Beispiel eine Spielerin einfach das Pech hatte, hier auf eine zu treffen in Brisbane, wo es ihr vielleicht vom Matchup nicht so gelegen hat. Also kann ich mir zum Beispiel bei einer Ostapenko vorstellen, dass die zu den Top-10-Kandidatinnen in Melbourne gehört und hier einfach ein bisschen Pech hatte mit Azarenka als Gegnerin. Oder was ist zum Beispiel mit einer Andreeva, die jetzt gegen Noskova das Pech hatte, dass sie auf eine Spielerin getroffen ist, der diese schnellen Belege extrem gut liegen, von der ich mir aber auch vorstellen kann, dass sie jetzt vielleicht nicht gewinnt, aber zumindest in ein Achtelfinale dort einzieht, vielleicht sogar in Viertelfinale, die ist im Moment in sehr guter Form. Also das wird schon spannend, aber ich würde auch sagen, im Moment sehen die 4 Top-Spielerinnen schon klasse besser aus als die Spielerinnen dahinter.
Also sie sind auf jeden Fall konstanter und das haben sie in der letzten Woche unter Beweis gestellt. Lena Noskova und Mira Andreeva haben ein Viertelfinale gespielt und das hat Lena Noskova gewonnen. Und die spielt sich so ein kleines bisschen aus dem Schatten raus von den Frovietovas zum Beispiel. Linda Frovietova, die ja so ein bisschen Plateau erreicht hat und im Moment große Probleme hat, den nächsten Schritt zu machen. Brenda Frovietova ist doch sogar noch, ich glaube, 2 Jahre jünger. Und Lena Noskova stößt so ein bisschen im Moment in die Lücke rein und macht sich einen Namen. Und dann auf der anderen Seite haben wir Mira Andreeva, die jetzt dieses Match verloren hat, aber schon sehr, sehr viele Menschen aufhorchen lässt. Und Noskova gegen Mira Andreeva, das ist, glaube ich, ein Viertelfinale, was wir nicht zum letzten Mal gesehen haben.
Nee, André war sehr reif in ihrer Spielanlage. Klar, wir haben schon Wutanfälle von ihr gesehen, aber ich glaube, die gehören bei einem Teenager auch dazu. Nur wenn wir uns jetzt das Spiel anschauen, eben die Art, wie sie sich bewegt, die Art, wie sie vorausdenkend spielt, die Art, wie sie zum Beispiel auch einen Topspin einsetzen kann, um einen Court zu kontrollieren, das ist alles schon sehr beeindruckend. Und man muss natürlich dann immer abwarten, kann sie eine Karriere wie Goff hinlegen oder nicht? Aber sie hat sich jetzt schon auf ein gewisses Niveau gehievt, was sehr beeindruckend ist für jemand in ihrem Alter. Und Noskova ist eine andere Art von Spielerin, eben eine, die die schnellen Belege sicherlich sehr schätzt. Da wird es vielleicht auch immer so ein bisschen in ihrer Karriere von abhängen, wie sind die Bedingungen und kann sie davon profitieren, weil sie durch ihr flaches und teils auch so ein bisschen unkonventionelles Spiel schon davon profitiert, wenn der Ball einfach schnell durch den Court durchgeht. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr Aufschlag noch ein bisschen besser wird und wenn sie eben auf die richtigen Courts trifft, dann kann sie schon sehr gute Resultate in ihrer Karriere haben. Ob es jetzt besser als die frühe Virtuos wird, muss man mal abwarten. Aber es ist natürlich so immer erstaunlich, wie viele Spielerinnen bei den Tschechinnen da durchkommen.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie das immer wieder bei den Tschechinnen so passiert, dass da wieder eine Spielerin dann durchkommt und wieder eine Spielerin in die Weltspitze stößt. Lass uns über das Turnier in Auckland sprechen. Das Turnier in Brisbane hat Elena Rybakina gewonnen. Das Turnier in Auckland, das hat Coco Gauff gewonnen. Sie hat ihren Titel verteidigt. Sie hat zum ersten Mal einen Titel verteidigt und das auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Vor allen Dingen bis zum Finale. Gegen Claire Liu, gegen Brenda Frovitova, gegen Varvara Gracheva und gegen Emma Navarro hatte sie keine Probleme. Dann kam es im Finale zum wahrscheinlich Match des der Frauenwoche in der letzten Woche gegen Elina Svitolina. Svitolina, die verdammt stark gespielt hat, den ersten Satz mit 7-6 noch gewonnen hatte, dann übernahm aber Coco Gauff und war die sicherere Spielerin am Ende dann auch mit 6-7, 6-3, 6-3. Aber das war schon das Match der Woche bei den Frauen in diesem Jahr, oder?
Ja, und anscheinend der erste Satz, den Gauff verloren hat, in, was hatten sie gesagt, hier in Auckland, irgendwie der 19. oder irgendwie sowas vorher gewonnen, 18, werden wahrscheinlich eine gerade Zahl gewesen sein. Also war auf jeden Fall ein spannendes, ein interessantes Match. Und vor allem den Satz hätte Gauff eigentlich gewinnen können. Und dass sie dann so stark zurückkommt, war beeindruckend. Und sie, ihr, also ist ja immer noch evident, was sie abgeht im Gegensatz zu den anderen drei oben an der Spitze. Auch, ich würde sagen, ihre Vorhand sieht nicht so aus, als wenn sie einen großen Sprung gemacht hat in der Offseason. Aber auf der anderen Seite wirkte, ich meine, sie hat jetzt auf einmal, und das scheint mir wirklich in Monaten passiert zu sein, auf einmal die Ausstrahlung halt von einem erwachsenen Menschen. Also ich finde, man hat ihr vorher die Jugendliche immer noch angesehen. Und jetzt hat sie eine erwachsene Ausstrahlung. Ich würde sagen, sie wächst auch immer mehr in ihren Körper hinein. Also für mich sah sie jetzt muskulöser aus. Und das ist ja auch etwas, was einfach passiert mit dem Alter, dass man so ein bisschen sein, naja, früher hat man immer gesagt, sein Babyfett, aber so ein bisschen den jugendlichen Körper nach und nach verliert. Und dann wird es ein erwachsener Körper und dann hat man 10, 15, 20 schöne Jahre. Und danach muss man wieder hart arbeiten, damit es so aussieht. Und das fand ich jetzt bei Gauff relativ augenscheinlich, dass das der Fall ist. Und das kann ihr natürlich nicht schaden, wenn sie noch mehr Power, wenn sie noch mehr Durchhaltevermögen hat. Und da braucht sie dann unter Umständen jetzt gar nicht die überragende Vorhand, um da oben an der Spitze dran zu bleiben. Wäre natürlich ein schöner Bonus. Aber ja, das fand ich auffällig. Und dann fand ich, dass sie richtig gut aufgeschlagen hat in dieser Woche. Und dass sie hier eben sehr getestet worden ist von Svitolina. Und Svitolina hatte, die hatte diese überragenden French Open und Wimbledon. Und dann ist ein bisschen stiller um sie geworden, weil sie auch verletzt war und weil sie dann die Asien-Tour ausgelassen hat. Aber ich würde sagen, das ist eine, mit der wir in diesem Jahr zumindest in den ersten 6 bis 8 Monaten rechnen müssen. Die hat immer noch die Fähigkeit gegen andere Spielerinnen, die in der Theorie auch eher aus der Defensive kommen oder defensiv denken, diese Matchups zu gewinnen. So wie jetzt gegen Wozniacki oder gegen Kerber zum Beispiel früher. Aber sie ist offensiver mittlerweile. Sie hat immer noch die Defensivfähigkeiten, aber sie ist offensiver und ist wahrscheinlich im Moment eine Top-20-Spielerin auf der Tour.
Eins nochmal zu Coco Gauff. Du hast es gesagt, dass sie erwachsener aussieht. Es ist natürlich auch eine neue Rolle, die sie 2024 angenommen hat, nachdem sie dieses ja quasi Meisterstück bei den US Open mit solcher Bravour bestanden hat, ist der Fokus natürlich auf sie ein komplett anderer jetzt und ein komplett, also eine Stufe nochmal drüber als im Jahr oder im halben Jahr vor den US Open, wo man immer gesagt hat, ja, Vorhand ist zu schwach und sie kann schon gut mitspielen, aber Vorhand ist zu schwach und dann kam diese Hartplatz-Saison und da hat sie einfach ja, das Level einfach angehoben. Und sie ist jetzt eine Spielerin auf der Tour, die zu den Top 4, Top 5 Spielerinnen der Welt gehört. Diese Rolle muss sie annehmen. Und ich fand, das hat sie dann sehr erwachsen angenommen. Also, dass sie dann auch dieses Selbstverständnis hat, ich gehöre dazu, zu den allerbesten Spielerinnen. Und ich bin jetzt bereit dafür, solche Titel dann auch häufiger zu gewinnen.
Ja, richtige Anmerkung. Sie ist nicht mehr das Teenager-Phänomen, ob jetzt das aufsteigende oder absteigende Teenager-Phänomen, sondern sie ist jetzt eine gestandene Spielerin, eine Spielerin, die einen Grand Slam gewonnen hat. Und es ist jetzt natürlich eine gewisse Transferleistung, weil wir sie schon so lange kennen. Und normalerweise wäre so jemand jetzt 25 und nicht 20, ist sie 20 oder 19? Na, eins von beiden. Sondern wäre jetzt einfach Mitte 20, weil sie eben 19 auf die Tour gekommen wäre und nicht mit 15 auf die Tour gekommen wäre. Aber ja, gestandene Topspielerin wird sich da oben jetzt wahrscheinlich auch halten, wird jetzt natürlich in diesem Jahr auch in anderen Maßstäben gemessen werden. Und muss sagen, es war eine richtig gute erste Woche und eben geht als eine der Top 4 Spielerinnen dann auch in die Australian Open rein.
Am 13. März 2024 wird sie 20 Jahre alt. Also sie ist noch 19.
Ja, wer von uns nicht?
Das ist ein bisschen das Belinda Bencic-Phänomen, ne? Schon so lange auf der Tour und immer noch so jung.
Oder Alex de Menor, der ist auch nochmal 3 Jahre jünger als jemand wie Zverev oder so. Und man denkt, der ist aus derselben Generation.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich bei manchen Namen. Auf jeden Fall hat Coco Gauff diesen Titel gewonnen in Auckland und hat ihren ersten Titel verteidigt. Sie ist so ein bisschen, vielleicht hat er jetzt auch die Lieblingsspielerin dort in Auckland und wird wahrscheinlich sehr gerne wiederkommen. Ist ja auch ein schönes Turnier. Du warst ja selber schon mal da. Das ist ein Turnier, wo man sehr gut eine Woche entspannt die neue Saison einläuten kann.
Ja, Top 5 Center Court für mich auf der Tour. Also wirklich überragend und ja auch gut gelöst. Also normalerweise würde ich die Augen verrollen, wenn ich sehe, dass Leute neben dem Court sitzen und irgendwie Champagner trinken. Aber die haben das so charmant dort gelöst und es gibt eigentlich keinen schlechten Platz auf den Tribünen, sodass man da jetzt auch nicht irgendwie mit Ärger oder Neid unbedingt runterschaut auf diejenigen, die da sehr viel Kohle zahlen, um unten zu sitzen. Und das ist jetzt ehrlicherweise auch die Art von Turnier, die darüber Geld einnehmen muss, sonst geht da irgendwann ziemlich schnell die Lichter aus. Und von daher, das ist, finde ich, sehr, sehr charmant gelöst, was natürlich jetzt auffällt, wenn man das aus der Ferne sieht und wenn man das jetzt auch vergleicht mit vor Ort, dieses sehr grelle Licht in Auckland, weil sie natürlich auch kein Dach haben, im Gegensatz zu den vielen australischen Turnieren, wo das Licht dann auch ein bisschen gedämmt wird, dann finde ich, fällt das auf eine krasse Art und Weise auf, ist vielleicht auch anderen, die es von hier gesehen haben oder vielleicht ist jetzt auch gerade der Kontrast zu, wenn man in die graue Suppe nach draußen guckt. Aber es ist schon krass, dieses Licht und einfach die Atmosphäre, die ist wirklich so, wie man das am Bildschirm annehmen würde, so, ja, so charmant gelöst, wie es eben aussieht.
Wo du gerade gesagt hast, dass am Spielfeldrand Champagner getrunken wird. Es gibt ja jetzt ganz neu hier auf der Anlage der Australian Open bei Court 6 gibt es eine Courtside Bar. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Erstens, welche Matches dort gespielt werden, weil das ist ein ganz kleiner Nebenplatz eigentlich. Und zweitens, wie das mit den Zuschauerinnen und Zuschauern dann da aussieht, wenn das Geschirr klappert, beziehungsweise die Sektgläser klingen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Naja, oder wenn jemand betrunken ist, ne?
So. Ja, das passiert ja bei den Australian Open nicht, dass da jemand betrunken ist. Also, ist ja noch nie gehört worden. Das waren die beiden Frauenturniere, die es in der letzten Woche gab. Mit Coco Gauff, Elena Rybakina und Arina Sabalenka haben 3 der 4 Spitzenspielerinnen hier abgeliefert. Iga Świątek hat den Frauenwettbewerb beim United Cup deutlich beherrscht und wir steuern auf hoffentlich sehr, sehr spannende Australian Open zu. Wir steuern hoffentlich auch auf sehr spannende Australian Open bei den Männern zu. US Open, da brauchen wir noch ein bisschen. Wir werden ein sehr gutes Turnier erleben, da bin ich sehr sicher. Und die beiden Turniersieger in Hongkong beziehungsweise dann in Brisbane, die haben unter Beweis gestellt, dass sie im Moment in richtig guter Form sind. Und einer, Gregor Dimitrov, der hat mal eine richtig lange Durststrecke beendet. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Philipp, wusstest du, dass wir bei Grigor Dimitrovs letzten Turniersieg beide vor Ort waren?
Waren wahrscheinlich dann ATP-Finals, ne?
Genau, die ATP-Finals 2017.
Ja, ist natürlich einfach schon krass, ne? Man hat ja dann auch seine Tränen nach dem Match hier gegen Holger Rune, oder waren es Tränen, auf jeden Fall, er war berührt von der Situation, hat man gesehen. Ich glaube, das hat jetzt schon arg an ihm genagt und ist ja auch eigentlich etwas, auf das ich nicht gekommen wäre, hätte ich es dann nicht irgendwann im letzten Sommer oder Herbst mitbekommen, wie sehr er sich doch so einen Titel wünscht und wie viele Jahre das schon zurückliegt. Und man muss sagen, hat sich das hart erarbeitet über das letzte halbe Jahr, wo er ja dann eigentlich auch wie ein Top-10-Spieler aufgetreten ist und hier Top-10-Tennis gespielt hat und sich dann endlich belohnt hat mit einem Titel, der ihm eben wirklich viel bedeutet hat.
Ist das noch der zweite oder ist das schon der dritte Frühling bei Grigor Dimitrov? Weil so, wie er jetzt im letzten Dreivierteljahr gespielt hat, so haben wir ihn lange nicht mehr gesehen. Erstens Konstanz an Ergebnissen. Das fing eigentlich schon an mit dem Achtelfinale in Roland Garros, dann Viertelfinale Queens, wir hatten Achtelfinale Wimbledon, ein Viertelfinale Washington, wir hatten US Open. Ja gut, das war dritte Runde gegen Alexander Zverev, dieses Match, was in vier Engsätzen dann beendet worden ist. Peking Viertelfinale, Chengdu Halbfinale, Shanghai Halbfinale, Paris Masters, das Match gegen Novak Djokovic, wo er im Finale verloren hat, Brisbane jetzt das Turnier gewonnen. Ist das noch der zweite oder der dritte Frühling bei ihm?
Naja, hat ja auch eine spannende Karriere gehabt. Er war ja eben auch so ein Teenager-Phänomen. Mhm. Also er war ja wirklich dieser Baby-Fett, weil er einfach als Teenager schon so gut war. Das war so um 2008, 2009 rum. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis er wirklich den Durchbruch geschafft hat. Aber nie ganz an die Spitze, aber hat den Durchbruch geschafft. Dann hat er einen Hänger gehabt, hat dann eben diese zweite Hochphase um 2017, 2018 gehabt. Ist dann so ein bisschen, naja, in sich zusammengesackt, auch ziemlich weit in der Weltrang bis nach hinten gefallen, war dann ja auch derjenige eben, der damals zumindest der erste wirklich bekannte Fall von Covid im Tennis war. Das hat auch ein bisschen gebraucht, bis er zurückgekommen ist und jetzt hat er auf jeden Fall nochmal ein neues Hoch erreicht. Also ich würde sagen, dritter Frühling trifft es schon ganz gut und man muss sagen, er ist, ich weiß nicht, ob er ein besserer Spieler ist, aber für mich ist klarer, was er auf dem Court will. Also für mich sieht das alles unkomplizierter aus als in der Vergangenheit. Er hat sich in der Vergangenheit so sehr auf seine Athletik verlassen und dabei vernachlässigt, dass er durchaus in der Lage ist, Offensivwaffen zu entwickeln. Und hier hat man es jetzt gesehen. Er, glaube ich, denkt jetzt zuerst darüber nach, wie er den Punkt beendet, über die Vorhand vor allem, und nicht so sehr, wie kriegt er in der Defensive genug Bälle zurück, dass es ja für den Gegner schwerer wird oder dass es dann auch spektakulär aussieht. Ich denke, das hat auch immer ein bisschen bei ihm mit reingespielt. Und jetzt ist es für mich ein ziemlich geradlinig klares Spiel, wo er dann eben im Moment wirklich zu den 10 besten Spielern auf der Welt gehört.
Was mich beeindruckt hat, ist deine sehr stabile Rückhand im Moment. Ja, es ist nicht unbedingt immer die offensivste Rückhand, da spielt dann auch viel mit Slice. Aber sie ist sehr fehlerunanfällig und das ist ein Schlag im Gegensatz zum Beispiel zu Stefanos Tsitsipas, der ja auch die einhändige Rückhand hat, der keine Schwachstelle ist oder wo man sagen muss, naja, das ist tagesformabhängig, wie gut die ist oder wie schlecht die ist. Die bringt er, und das hat er in dieser Woche unter Beweis gestellt, sehr, sehr häufig und sehr gut auf die andere Seite. Also, dass er damit dann auch einleiten kann und dass es nicht in irgendeiner Weise ja, nur der zweite Schlag ist, den er hat, damit er auf der anderen Seite in irgendeiner Weise einen Ball rüberbringen kann, sondern durchaus als Schlag, der konkurrenzfähig ist.
Ja, ist im Moment so eine reife Spielanlage, die er da hat. Eben wirklich fokussiert auf, wie gewinnt er den nächsten Punkt. Und das war nicht immer so. Und dazu gehörte eben auch, dass er ein bisschen verspielt war. Und das war auch bei der Rückhand der Fall. Auch da hatte ich das Gefühl, die war nicht in einer Art aufgestellt, wo man jetzt denkt, wie bereitet er sich damit das Spiel so vor, dass es dann über die Vorhand entscheiden kann. Und sondern da waren dann eben auch mal schöne Winkel drin oder das sah dann alles spektakulär aus, wenn er da reingerutscht ist, aber das war jetzt nicht darauf ausgerichtet, wie bereitet er sich den Punktgewinn vor. Und das muss man sagen, ist etwas, was erstaunlich ist, dass ihm das jetzt nochmal in dem Alter gelungen ist. Und vielleicht hat er sich da ein bisschen Vorbild an Federer genommen, der ja auch nochmal mit seiner Rückhand einen Schritt nach vorne gemacht hat im Laufe seiner Karriere. Und jetzt kann man natürlich gespannt sein, gelingt ihm bei den Australian Open, da geht er jetzt sicherlich ja, als jemand aus der zweiten oder dritten Reihe rein, gelingt ihm da zum Beispiel ein Viertelfinaleinzug, ein Halbfinaleinzug, hat er ja alles in Australien schon geschafft. Und vor allem ist er in der Lage, dort einen Spitzenspieler zu besiegen, weil es natürlich schön und gut ist, bei dem Masters, bei den 500er, bei den 250ern zu schaffen. Aber schafft er es auch bei einem Grand Slam? Das wird jetzt das Interessante.
Aber es ist ja auch ein bisschen die Krux seiner Karriere, dass selbst zwei Jahre nach Federers Rücktritt eine Diskussion oder ein Bericht über Grigor Dimitrov nicht ohne Federer-Vergleich auskommt. Das ist der Wahnsinn. Da musste ich gerade sehr schmunzeln, als du Federer wieder erwähnt hast. Und das ist ja so ein bisschen das Damoklesschwert, was über Grigor Dimitrovs Karriere immer drüber hing.
Na gut, wenn wir jetzt auf die einhändige Rückhand gucken, du hast Wawrinka schon ausgepackt, Team müssen wir da jetzt nicht rausholen. Dann wird es jetzt auch schon ein bisschen mau, ne? Wir haben natürlich noch Tsitsipas, der gerade kein gutes Vorbild ist. Den haben wir nicht mal erwähnt beim United Cup.
Ja.
So durchschnittlich war dessen Leistung. Ja, und da haben wir gar nicht so viele, mit denen wir ihn auf der Seite vergleichen können. Und das ist ja eben mittlerweile so klar, dass die einhändige Rückhand eigentlich ein Nachteil ist im Spitzentennis, dass man sich eben an diejenigen klammern muss, die es noch benutzen und gucken, wie haben die es gemacht.
Ja, das war auch kein Vorwurf meinerseits, nur ich fand es sehr lustig, dass Grigor Dimitrov immer noch mit Roger Federer verglichen wird. Er wurde früher als Baby Federer bezeichnet. Ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen nicht geschadet, aber so ein bisschen genervt, glaube ich, hat es ihn auch. Auch wenn er nach wie vor wohl mit das ästhetischste Tennis im Herrentennis im Moment spielt. Er traf Holger Rune im Finale und gewann dieses Match mit 7:6 und 6:4. Holger Rune seinerseits hat hier auch ein gutes Turnier gespielt. Alexander Schewtschenko ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, spielt gerade in Auckland, wird seine erste Runde gewinnen, von dem halte ich eine ganze Menge, 6-4, 5-7, 6-2, auch in der ersten Runde gegen Max Purcell musste Holger Rune kämpfen, aber dann hat er sich eingegroovt, gegen James Duckworth 6-2, 7-6 und dann gegen Roman Safi-Julien, ein Spieler, der ja auch schon sehr große Spieler besiegt hat im letzten Jahr, 6-4, 7-6. Holger Rune hat jetzt bekannt gegeben, dass er bei den Australian Open von Kenneth Carlsen trainiert wird und nicht von Severin Lüthi und auch nicht von Boris Becker. Boris Becker wird wieder für Eurosport in München im Einsatz sein, wird wahrscheinlich auch kein Visum bekommen haben für Australien. Severin Lüthi ist auch nicht mit dabei, also Holger Rune wird hier von Kenneth Carlsen betreut, aber Rune hat hier eine überzeugende Woche geleistet und ich bin sehr gespannt, ob er nächste Woche ja so ein bisschen das zeigen kann, was er ja auch letztes Jahr gebracht hat, und er hat letztes Jahr so ein bisschen mit für das Match des Jahres bei den Australian Open gesorgt.
Und man muss sagen, er war bisher in seiner Karriere noch nicht der überragende Outdoor-Hartplatzspieler. Also die besten Erfolge sind ja Indoor gekommen und auf Sand und auf Rasen. Draußen hat er sich schwer getan. Jetzt ist Brisbane natürlich so ein spezieller Fall, weil das Dach da in einer Art und Weise konstruiert ist, dass das, sag ich mal, ein halber Indoor-Court ist. Also man muss jetzt gucken, wie es für ihn auch so in den nächsten Monaten läuft. Aber ich denke, er wird den Anspruch haben, mindestens an das anzuschließen, was du schon erwähnt hattest. Er hatte, meine ich, ja sogar zwei sehr, sehr gute enge Matches, zumindest damals bei den Australian Open. Ich glaube, die wird er gerne vermeiden wollen, weil er sicherlich den Anspruch hat, ins Viertelfinale in Australien zu kommen. Aber irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht auf einem harten Platz. Er kann mich da aber auch sehr schnell Lügen strafen. Also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn er ins Halbfinale bei den Australian Open einzieht. Das war gut in dieser Woche. Das war noch nicht super rund. Das war jetzt nicht zum Beispiel wie bei Dimitrov, der eben so fokussiert durchs Turnier durchgegangen ist. Das ist Rune hier ein bisschen abgegangen. Aber was an Rune natürlich immer noch so erstaunlich ist, er hat so viele potenzielle Möglichkeiten im Spiel, dass er, wenn er da zwei, drei Sachen noch findet, wahrscheinlich sogar um die Nummer 1 mitspielen kann. Und das wird jetzt jemand wie Dimitrov nicht mehr gelingen. Das wird sehr vielen im Tennis nicht gelingen. Er hat das Potenzial, um eine zukünftige Nummer 1 zu sein. Kann sein, dass es nie erreicht. Ist aber auch möglich, dass das bei ihm innerhalb von Wochen auf genau das Level hochgeht.
Rune hatte letztes Jahr gegen Andrei Rublev mit 11-9 im Match-Tiebreak des fünften Satzes verloren. Vorher hatte er gegen Humbert, Cressy und Krajinovic in drei Sätzen jeweils gewonnen. Und dieses Achtelfinale gegen Andrei Rublev, das war vielleicht das einzig aufregende Match letztes Jahr in der zweiten Woche bei den Herren. Jedenfalls hat er hier das Finale erreicht und ich bin sehr gespannt, ob die Coaching-Situation, die nicht optimal ist für ihn, er hat sich mit zwei anderen oder auf zwei andere Trainer committed, als mit dem er jetzt dort ist. Die beiden, also Becker und Severin Lüthi, übernehmen nach den Australian Open und da bin ich sehr gespannt, wie es dann laufen wird für Holger Rune in Melbourne bei den Australian Open. Wir müssen allerdings, wenn wir in Brisbane sind, über einen Spieler sprechen, der letzte Woche die Schlagzeilen wieder auf sich vereint hat. Und das natürlich zu Recht. Rafael Nadal ist wieder zurückgekommen. Er ist mit einer Wildcard hier angetreten und hat sein Comeback gegeben. Gegen Dominic Thiem sah das sehr gut aus. 7-5, 6-1. Ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht noch nicht zu 100% durchgezogen hat, dass auch er einen Schritt langsamer vielleicht geworden ist, dass da noch ein bisschen Rost dran war. Aber insgesamt fand ich das eine überzeugende Leistung. Und dass jemand wie Dominic Thiem, der jetzt schon wieder seit anderthalb Jahren richtig im Vollbesitz seiner Kräfte ist, keine Chance hat gegen Rafael Nadal, der jetzt ein ganzes Jahr ausgefallen ist, spricht dann leider auch Bände. Gegen Jason Kubler hatte er auch keine Probleme, mit 6-1 und 6-2 gewonnen. Und dann gegen Jordan Thompson hat er verloren mit 7-5, 6-7 und 3-6. Und dabei hat er sich so verletzt, dass er die Australian Open absagen musste. Es ist jammerschade, dass Nadal nicht bei den Australian Open wird antreten können. Ich glaube, er hätte hier für eine ganze Menge Aufmerksamkeit gesorgt in der nächsten Woche. Aber es ist wieder ein Muskelriss und der Körper streikt halt immer häufiger bei ihm.
Ja, eigentlich gab es ja vier Fragen hier, die zu beantworten waren. Das eine ist, ob er fit genug zu spielen, aber da konnte man sich bei ihm sicher sein, dass er nur antreten wird, wenn er denkt, dass er fit genug ist, dass er das Turnier gewinnen kann. Die andere Frage war, wie geht er mit einem Spieler um oder einem Spielertypen um, der ihm in seiner Karriere sehr viel Probleme bereitet hat. Und das sind so offensive Spieler, die halt extrem schnell auf den Winner gehen können. Da ist er jetzt nicht unbedingt auf einen getroffen. Dann war die Frage, wie geht er mit jemandem um, der wirklich gut in der Defensive ist, der ihn da in eine physische Leistung reinzwingt. Und genau das hat Thompson gemacht. Ja, und dann war die Frage, wie hält der Körper nach der ganzen Sache? Und er hat erstmal nicht gehalten. Er schien jetzt einigermaßen optimistisch, dass es nicht mit der vorherigen Verletzung zusammenhängt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ihm jetzt so ein 3-3,5 Stunden Match schon so zusetzt, dann ist das jetzt für ihn kein ideales Zeichen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Blick jetzt schon ein bisschen Richtung Sand geht und eine Überlegung, wie bekommen wir das hin? Weil das gegen Thompson war ja dahingehend für ihn auch ein bisschen tragisch, dass er im zweiten Satz eben Matchbälle hatte. Und das sind Matchbälle, die er in seiner Vergangenheit auch schon mal verwandelt hat. Also da war zweimal eine Vorhand eigentlich für ihn sehr perfekt, dass er die nur noch reinbekommen musste, ist ihm nicht gelungen. Und dann im dritten ging ihm halt wirklich so ein bisschen die Puste aus. Vielleicht war er da dann eben auch schon verletzt. Also ich würde mal sagen, durchschnittliche Note am Ende, die eben dadurch getrübt wird, dass er sich hier wirklich verletzt hat und man jetzt sich fragen muss, ja, wie sieht das bei den nächsten großen körperlichen Belastungen aus? Aber er sagt ja immer, er kennt seinen Körper extrem gut, das nehme ich ihm natürlich auch ab, von daher wird es wahrscheinlich einschätzen können, wie er jetzt vorgehen muss, damit er das nochmal das Maximum aus der Saison rausholt. Aber es war schon spannend zu sehen, er hatte ja diesen Doppelauftritt und er hat dann eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, naja, wahrscheinlich ist meine letzte Saison, aber vielleicht ist auch noch nicht meine letzte Saison, bis hin zu, sieht nicht so gut aus nach dem Thompson-Match, aber ich glaube, ich werde schon irgendwie antreten können, hin zu, ich werde nicht antreten können. Also das ging sehr schnell jetzt innerhalb von 4-5 Tagen und zeigt vielleicht auch, wo die Realität im Moment bei Nadal ist.
Ja, es ist halt wirklich schade und ich hätte ihn gerne bei den Australian Open gesehen, vor allen Dingen, weil es ja auch eine Öffentlichkeit erzeugt, beziehungsweise eine Aufmerksamkeit erzeugt, von der auch wir, die wir über Tennis berichten, profitieren können. Und deswegen ist es dann auch sehr schade, dass er nicht dabei sein kann. Du hast es gesagt, er kennt seinen Körper sehr, sehr gut. Also so häufig, wie er bei Ärzten gewesen ist, dann auch in den letzten Jahren, muss er den Körper dann ja auch gut kennen. Grigor Dimitrov hat dieses Turnier in Brisbane gewonnen und ist damit zum ersten Mal seit 2017 bei den ATP Finals wieder Turniersieger gewesen. Lass uns noch auf das Turnier in Hongkong zu sprechen kommen. Ein neues Turnier, was wir erlebt haben, wo am Ende Andrei Rublev gewonnen hat. Auch er hier, der Topgesetzte, auch er hat sich zwischendurch dann ein bisschen schwer getan und zwischendurch, er wollte eigentlich dieses Jahr den Selbsthass ablegen, das hat er nicht ganz geschafft immer, aber er hat sich hier durchgesetzt, durchaus gegen sehr prominente Konkurrenz, beziehungsweise gegen Spieler, die ihm durchaus gefährlich werden konnten. Liam Brody zum Beispiel, 6-4, 7-6. Liam Brody musste danach leider die Australian Open Quali absagen, hatte sich verletzt im Match gegen Rublev. Dann gegen Arthur Fies, sehr spektakuläres Match, 6-4, 1-6, 6-2. Gegen Jerry Chang hat er in drei Sätzen gewonnen, 4-6, 6-2, 6-3. Und dann gewann er im Finale gegen Emil Ruusuvuori mit 6-4 und 6-4. Andrei Rublev hat seinem Favoriten Status dort sehr gut Rechnung getragen und auch er ist ein Spieler, auf den wir sehr achten müssen.
Ja, absoluter Kandidat für die zweite Reihe. Also eben so unterwegs, wo Zverev und Tsitsipas und so weiter unterwegs sind. Auch wenn er natürlich jetzt nicht, oder was heißt natürlich nicht, sondern wenn er vermutlich nicht die Möglichkeit hat, in ein Grand-Slam-Finale einzuziehen. Wir wollen ja erstmal ein Grand-Slam-Halbfinale sehen, ist die Konstanz natürlich beeindruckend. Und ich glaube, man kann sich kaum Szenarien vorstellen, wo er nicht mindestens in die vierte Runde und vermutlich auch ins Viertelfinale geht. Ist die Frage, kommt er darüber hinaus? Aber das werden wir dann bei der Auslosungssendung ja schon zielsicher voraussagen. Und wenn wir jetzt mal angucken, war wirklich, fand ich auch, eine richtig gute Woche. Vor allem, da waren ja auch sehr unterschiedliche Gegner dabei. Liam Brody ist jetzt eher so Typ unangenehm, fies. Ich meine, der ist gefühlt nicht mehr weit davon entfernt, ein Top-10-Spieler zu sein, auch wenn es vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern wird. Jerry Sheng ist eine sehr eigene Art von Spieler, wer den noch nie gesehen hat, gilt so als das große chinesische Talent, ist 18 Jahre alt, hat schon bei den Junioren für ziemlich Aufsehen gesorgt, ist so ein Linkshänder, der den Ball sehr schnell machen kann und der flink auf den Füßen ist, dem vielleicht nur so ein bisschen die Kondition abgeht, auch nur so ein bisschen das Surf abgeht, aber der in der Theorie auch weit nach oben kommen kann. Also das war eine interessante Partie. Und dann Russo Vori, ich finde es wirklich sehr auffällig, wie ähnlich sein Spiel dem von Jannik Sinner ist. Aber es ist halt nur der 80% oder 85% Jannik Sinner. Und das hat Rublev dann doch schon klar im Griff, so eine Art von Spieler. Also ganz unterschiedliche Typen. Am Ende ein klarer Turniersieg für ihn und eine richtig gute Leistung. Und ja, auch so ein bisschen sowas wie der Star der Woche da neben Chang.
Mir hat das Turnier in Hongkong sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen, da war ich noch in Deutschland zum großen Teil, weil es dann so ein bisschen in den Nachmittag hineinging. Man konnte von morgens um 2 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr konnte man diese Matches gucken, weil Hongkong nur 7 Stunden voraus ist, nicht so wie Australien 10 Stunden oder 9,5 Stunden. Und das Turnier hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ein Match, über das wir unbedingt sprechen müssen, ist das von Jan-Lennard Struff gegen Marin Cilic. Marin Cilic kam hier mit Protected Ranking rein. Und ist ein Spieler, auch der auf dem Comeback-Trail ist. Und Jan-Lennard Struff wollte eigentlich gut in sein neues Jahr starten. Das ist er am Ende auch halbwegs. Er ist in die zweite Runde gekommen. Aber wie er in diese zweite Runde gekommen ist gegen Marin Cilic, das war beeindruckend. 9 Matchbälle hatte Cilic während dieser 3 Sätze und konnte keinen einzigen nutzen. Und Jan-Lennard Struff nutzte seinen zweiten und gewann am Ende mit 3-6, 7-6, 7-6. Er verlor dann gegen Sebastian Ofner in der nächsten Runde mit 6-7, 7-6, 7-6. Aber dieses Match gegen Marin Cilic, 9 abgewehrte Matchbälle, zeigt erstens, dass Jan-Lennard Struff nicht aufgegeben hat. Und zweitens, was wir auch über Marin Cilic wissen, mit dessen Nervenkostüm ist es nach wie vor nicht so allerbestens bestellt.
Ja, und da war ja eine ganz unterschiedliche oder so eine Bandbreite von Matchbällen dabei. Also da waren ja wirklich welche dabei. Die hätten wir jetzt nicht unbedingt reingeschoben, aber Leute, die ein klein bisschen besser im Tennis sind, die hätten den ziemlich sicher verwandelt. Da waren natürlich auch welche dabei, da konnte Cilic nicht viel machen und so eine Mischung ist es dann am Ende immer. Aber das war schon erstaunlich, wie Cilic das nicht gelungen ist. Struff wird es natürlich gerne genommen haben. Er hat natürlich so ein bisschen, ich meine, wenn er jetzt auf das Turnier schaut, er hat knapp gegen Ofner verloren, der danach ins Halbfinale gekommen ist. Das waren keine unschlagbaren Gegner, auch für jemanden wie Struff. Aber das Match wird ihm trotzdem wahrscheinlich in Erinnerung bleiben gegen Cilic. Und ich frage mich, was das mit Cilic macht. Auf der anderen Seite, er hat schon so viele Niederschläge in seiner Karriere gehabt und irgendwie ist er am Ende doch immer zurückgekommen. Weil spielerisch sah das eigentlich ganz vernünftig aus bei Cilic. Es war halt nur kurios, ne? Ja. Also mir sind so 2 in Erinnerung, wo ich denke, ja, die Rückhand hätte er vielleicht einen Court bekommen können. Aber
ja, gut. Und dann der verwandelte Matchball von Struff war natürlich auch komplettes Spektakel, weil da hatte Cilic den Punkt auch 2-mal schon gewonnen und Struff kam zurück in diesen Ballwechsel und hat dann am Ende mit dem Passierball dieses Match dann gewonnen. Absolut spektakuläres Match. Ich habe das komplett live gesehen und war wirklich, wirklich beeindruckt, ob dieses Matches, und das hat wirklich großen Spaß gemacht und 9 Matchbälle. Ja, Tommy Haas hat mal 12 Matchbälle vergeben gegen Andy Roddick. Das sind so die Vergleichszahlen, die wir dann noch haben. Also, das war ein bemerkenswertes Match. Und gerade über Sebastian Ofner können wir nochmal sprechen. Der scheint seiner Saison 2023 erstmal einen richtig guten Saisonstart 2024 folgen zu lassen, weil das ist schon nicht so schlecht, was er spielt.
Ja, teils sehr gut aufgeschlagen. hyperfit im Moment. Kaum, dass so ein Spieler durch ihn wirklich durchkommt. Hat man auch gesehen, dass jemand sich wie Ruusuvuori wirklich schwer mit ihm getan hat. Und Ruusuvuori war in richtig guter Form in der vergangenen Woche. Also war eine sehr gute Leistung. Ich gucke gerade mal nach, weil eine schöne Spielerei ist ja auch, dass wir dadurch, dass wir die Olympischen Spiele jetzt im Sommer haben, quasi wie so eine Art von Race dahin haben. Das finde ich jetzt aber nicht. Aber ich würde mal tippen, dass er unter Umständen so in den Top 30 oder so seit letztem Sommer ist und mit ziemlicher Sicherheit sich auch für die Olympischen Spiele qualifizieren wird. Also da gehe ich von aus, dass wir den am Ende wirklich in Paris sehen werden. Ich gucke, 35 dürfte auf diesem Ranking sein. Und also der fährt mit ziemlicher Sicherheit zu den Olympischen Spielen.
Was ich allerdings dann auch gehört habe von österreichischen Kollegen, der ganz große Charisma-Bolzen ist er dann auch nicht. Aber wenn er gut Tennis spielt, ist das ja auch völlig in Ordnung.
Ja, ich habe ihn ja auch ein, zweimal in Interviewsituationen erlebt. Es ist vermutlich nicht seine Stärke. Er ist jetzt nicht Jürgen Melzer oder so.
Genau, er spielt halt sehr gut Tennis. Das reicht ja auch. Ne? Da muss ja nicht jeder unbedingt ein sprudelnder Wasserfall sein, so wie wir zum Beispiel. Das war es mit der heutigen Sendung schon wieder und wir können gerade mal darauf hinweisen, wie wir die nächsten Wochen geplant haben. Wir werden am Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit, morgens wird es die Auslosung geben, werden wir mittags den Podcast veröffentlichen mit unserer großen Auslosungsvorschau und dann werden wir ab dem Sonntag täglich, und das sieht bislang sehr gut aus, dass wir es täglich hinbekommen, einen Podcast anbieten, plus so häufig wie möglich die Nachtwache. Ich weiß noch nicht, ich bin hier für 2 Auftraggeber, die haben so ein bisschen Prio, wenn da Aufträge reinkommen, dass ich das dann priorisieren muss. Aber es sieht dann ganz gut aus, dass wir sehr viele Podcasts hier von vor Ort hinkriegen werden. Und wie gesagt, am Donnerstagmittag gibt es unseren Vorschau-Podcast und am Sonntag feiern wir 10 Jahre Chip in Charge. Am 14.01.2014 haben wir unsere Vorschau auf die Australian Open damals gemacht.
Ja, und ganz kurz, weil das auf jeden Fall, und bevor es untergeht, ich denke, du wirst ja jetzt auch bei der Quali vor Ort sein, also denke, da lohnt sich ja das Follow auf den sozialen Medien, weil du da ja wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, eben auch mal Bilder oder Eindrücke oder so von posten wirst, ne?
Ja, das mache ich. Unser Social-Media-Wunder Philipp, das habt ihr gerade gehört, ist nicht so häufig online, deswegen auf Twitter und auf Instagram und auch auf Blue Sky werde ich das meiste bringen und vielleicht fange ich auch diese Woche noch mit Threads an. Das müssen wir uns allerdings noch gerade überlegen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf diesen bekannten sozialen Medien und wenn ihr uns so gut findet, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch darüber. In den Shownotes findet ihr dann die Links zu PayPal und zu Steady und dort könnt ihr uns dann finanziell unterstützen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.